Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Hallo und guten Tag, sagt Jule Reimer. US-Präsident Trump hält, was er verspricht. Pünktlich in dem Moment, an dem er verkündete, sich zur Wiederwahl zu stellen, ließ er die noch von Obama verhängten Auflagen für besonders dreckige Kohlekraftwerke wieder lockern. Außerdem haben wir dies im Programm. Rund um Innsbruck staut es sich sowieso gerne und die Landesregierung von Tirol sperrt jetzt auch die Stauumfahrungsrouten mit temporären Fahrverboten. Namibia leidet unter Klimaerwärmung und Dürre. Deshalb versteigert die Regierung jetzt Wildtiere aus dem eigenen Naturparks. Immer wieder gibt es Anklagen, dass Wildhüter, also Ranger, in Naturparks zwar die Tiere schützen, aber hart gegen Einheimische vorgehen. Unsere Kollegin Anne-Françoise Weber hat dazu in Kamerun recherchiert. Der Titicacasee in Peru verkommt zur Kloake, doch jetzt wehren sich die Anwohner. Und im Verbrauchertipp gehen wir wieder nach Deutschland und fragen ganz aktuell zur Berliner Mietendeckelentscheidung. Wann und wie stark darf der Vermieter überhaupt die Miete erhöhen? Tirol ist die Alpenregion, die den Westen Österreichs mit dem Norden Italiens verbindet. Mithin auch das Nadelöhr schlechthin, wenn LKWs mit Waren und Autos mit sonnenhungrigen Urlaubern über die Alpen rollen. Die Tiroler Landesregierung greift deshalb jetzt zu radikalen Maßnahmen gegen die Blechlawinen und verhängt zumindest an Feiertagen und Wochenenden während des Tages Fahrverbote auf den Stauumgehungsrouten. Und das soll wohl über die ganze Feriensaison hin gelten. Aus Wien, Clemens Fernkott.
Außergewöhnliche Situationen erforderten außergewöhnliche Maßnahmen. Mit diesen Worten begründete Tirols Landeshauptmann Günther Platter die Entscheidung, heute sowie an den kommenden Wochenenden bis Mitte September ein temporäres Fahrverbot auf Landstraßen rund um Innsbruck zu verhängen. Dies gelte für den gesamten Verkehr, für Pkw, Lkw und Motorräder. In Dörfern und Kommunen entlang der Hauptreiserouten in Richtung Italien oder Deutschland sei es immer wieder zum Verkehrskollaps gekommen. Das könne so nicht weitergehen, so der Tiroler Regierungschef. Gesperrt sind jeweils während des Tages bis 19 Uhr die Stauumgehungsrouten in und um Innsbruck, etwa bei Hall und Zirl entlang der Inntalautobahn sowie bei Schönberg und Staflach entlang der Brennerautobahn. Die jeweiligen Ab- und Auffahrten würden aus Sicherheitsgründen nicht gesperrt, jedoch die Straßenabschnitte unmittelbar danach. Ein Wiederauffahren auf die Autobahn sei somit möglich, sagte der Leiter der Tiroler Landespolizei Wiedmann. Ausgenommen von dieser Entscheidung sind Fahrten, die direkt nach Innsbruck oder in die umliegenden Dörfer gehen. Jährlich fahren nach Angaben der Tiroler Wirtschaftskammer über 11 Millionen Pkw und 2,5 Millionen Lkw über den Brenner.
Tirol sperrt Stauumgehungsrouten. Clemens Fehrenkotte hörten Sie. Die US-Regierung will wieder mehr in Kohlekraftwerke investieren, mehr Kohlekraftwerke ans Netz bringen. Das hatte US-Präsident Donald Trump bereits im Wahlkampf 2016 versprochen. Jetzt macht er diese Ankündigung wahr. Die US-Umweltbehörde EPA nahm jetzt Auflagen für Kohlekraftwerke zurück, die der frühere Präsident Barack Obama in Kraft gesetzt hatte. EPA-Direktor Dr. Wheeler begründete die Entscheidung unter anderem damit, dass Amerika nicht der chinesischen Kohle das Feld überlassen dürfe. Mit der Entscheidung muss die US-Energiewirtschaft ihre CO2-Emissionen deutlich weniger senken als bislang laut US-Gesetz vorgeschrieben. Aus Washington Sebastian Schreiber.
Vor 4 Jahren brachte der damalige Präsident Obama den sogenannten Clean Power Plan auf den Weg. Das Ziel, bis 2030 sollte der Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zum Jahr 2005 um ein Drittel reduziert werden. Stromversorger sollten mehr auf erneuerbare Energien und weniger auf fossile Brennstoffe wie Kohle setzen. Weil Bundesstaaten gegen den Plan klagten, trat er aber nie vollständig in Kraft. Der Chef der US-Umweltbehörde Wheeler sagte, fossile Brennstoffe seien weiter ein wichtiger Teil im Energiemix. Amerikaner wollten verlässliche und bezahlbare Energie. Die Bundesstaaten sollen nach dem Willen der US-Regierung künftig weitestgehend selbst entscheiden, wann ein Kraftwerk modernisiert werden muss. Vor allem alte und besonders schmutzige Kohlekraftwerke könnten deshalb in Zukunft länger genutzt werden. Damit setzt US-Präsident Trump ein zentrales Wahlkampfversprechen um. Viele seiner Kernwähler leben in den traditionellen Kohlerevieren in den USA. Die Ankündigung der Trump-Regierung, die Regeln zu lockern, sorgt für große Kritik. Umweltschützer haben angekündigt, dagegen zu klagen. Die Oppositionsführerin der Demokraten, Nancy Pelosi, sagte, der Klimawandel sei eine existenzielle Bedrohung. Die neuen Regeln der US-Regierung seien ein erschreckendes Geschenk an Umweltverschmutzer.
Aus Washington, Sebastian Schreiber. Namibia ist ohnehin ein trockenes Land und durch die Klimaerwärmung stark gefährdet. Nun aber ist die Regenzeit noch spärlicher ausgefallen als sonst. Die Regierung befürchtet die schwerste Dürre seit Jahrzehnten und hat bereits im Mai den Notstand ausgerufen. In vielen Regionen ist das Wasser knapp, auch in den Nationalparks. Um Wildtiere wie Elefanten vor dem Tod durch Verdursten zu retten, sollen sie nun versteigert werden. Leonie March.
Ausgetrocknete Wasserstellen, verdorrte Landschaften. So sehen derzeit viele Nationalparks in Namibia aus, obwohl die Regenzeit gerade erst vorbei ist. Aber in diesem Jahr waren die Niederschläge noch dürftiger als sonst. Schon jetzt müssen Wildtiere lange Strecken zurücklegen, um trinken und grasen zu können. In den nächsten Monaten drohten viele von ihnen zu verhungern und verdursten, warnt der Sprecher des namibischen Umweltministeriums Romeo Muyunda. Deshalb würden nun Notfallmaßnahmen ergriffen. Zum einen werden wir zusätzliche Wasserreserven für die Wildtiere bereitstellen. Aber das wird nicht genug sein. In einigen Parks reichen die Weideflächen nicht aus, um alle Tiere zu versorgen. Deshalb müssen wir die Anzahl der Tiere reduzieren. Reduzieren heißt in diesem Fall verkaufen. Eine große Auktion ist geplant. Rund 1000 Wildtiere sollen unter den Hammer. Büffel, Elefanten, Giraffen und unterschiedliche Antilopenarten aus diversen Nationalparks des Landes. Käufer sind in der Regel Besitzer von Privatreservaten oder Zoos. Die Regierung hofft auf Einnahmen von rund 1 Million Dollar, die dann wieder in den Natur- und Tierschutz fließen sollen. Aber auch das Wohl der Menschen in den Regionen rund um die Nationalparks ist ein Grund für die Entscheidung. Es gibt viele Konflikte zwischen Tieren und Menschen. In der letzten Zeit beobachten wir, dass immer mehr Tiere aus unseren Parks entwischen, weil sie in ihrer Not dort draußen nach Wasser und Nahrung suchen. So zertrampeln etwa Elefanten die ohnehin kargen Felder der Einheimischen. Angesichts der Dürre werden massive Ernteausfälle erwartet. Herdenweise verenden Nutztiere an den Folgen der Trockenheit. Hunderttausende Namibier werden auf Lebensmittelhilfen und Wasserlieferungen angewiesen sein, schätzt die Regierung, die deshalb bereits im vergangenen Monat den Notstand ausgerufen und um internationale Unterstützung gebeten hat. Es ist das 5. Mal in 6 Jahren. Ein Zeichen dafür, dass sich die Situation langfristig noch zuspitzen wird. Mensch und Tier konkurrieren um zunehmend knappe Ressourcen. Unsere Wildtierbestände haben in den letzten Jahren zugenommen. Die Zahl einzelner Tierarten hat sich verdoppelt oder sogar verdreifacht. Das ist ein Erfolg und gut für den Tourismus, aber gleichzeitig eine Belastung der Ressourcen. Diese Konsequenz haben wir vielleicht nicht richtig vorausgesehen. Was das konkret für die Zukunft bedeutet, sagt der Sprecher des Umweltministeriums nicht. Aber eines ist sicher, auch die Nationalparks müssen sich immer stärker auf den Klimawandel einstellen.
Leonie March berichtete über die Versteigerung namibischer Wildtiere. In Nationalparks Zentralafrikas sollen Wildhüter extrem gewalttätig gegen die Lokalbevölkerung vorgehen. So lauten Vorwürfe, die Hilfsorganisationen und Medien erheben, auch gegen den WWF. Wir haben darüber berichtet. Unsere Reporterin Anne-Françoise Weber hat vor Ort in Kamerun recherchiert, was dahinter steht und ob sich die Lage für die indigenen Gruppen verbessert hat, nachdem die Vorwürfe öffentlich geworden waren.
Mess Venant setzt sich als Vorsitzender der Organisation Okani für die Rechte der indigenen Gruppe der Baka ein, der er selbst angehört. Er kann viel davon erzählen, wie seine Volksgruppe in Kamerun benachteiligt wird und wo es an Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung fehlt. Und dann gibt es da noch den Lobeke-Nationalpark, der in ihrem Siedlungsgebiet im Südosten Kameruns liegt und besondere Probleme mit sich bringt.
Ein sérieux problème, c'est la présence de ces écogardes.
Ein ernstes Problem sind die Wildhüter,
Sie haben oft keine Ausbildung über Menschenrechte und gehen mit Gewalt gegen die Baka vor. Sie schlagen sie zusammen oder bringen sie ins Gefängnis. In meinem Wohnort Bertoua sind heute über 10 Baka im Gefängnis, weil sie im Nationalpark angetroffen wurden. Na gut, es gibt Gründe für diese Festnahmen, aber im Kopf der Baka gilt, das ist meine natürliche Umgebung. Hier kann ich mich frei bewegen und die Ressourcen sammeln, wie ich will.
Zwar habe die Gewalt in letzter Zeit aufgrund zivilgesellschaftlichen Drucks etwas abgenommen, sagt der Baka-Vertreter. Doch das ist nicht das einzige Problem. Schon bei der Anlage des Nationalparks und der großen Pufferzone rundherum habe man die Lokalbevölkerung nicht einbezogen. So hätten gerade die Baka, die im Gegensatz zu anderen Bevölkerungsgruppen hauptsächlich vom Jagen und Sammeln im Wald leben, Einschränkungen und Repressionen zu ertragen.
Man wirft ihnen vor, mit Wilderern unter einer Decke zu stecken. Die laufen aber weiterhin frei herum. Sie haben den Baka die Gewehre gegeben, aber als Auftraggeber dieser Verbrechen gegen die Wildtiere werden sie nie belangt. Die Armen müssen dafür zahlen.
Die Stiftung FTNS, die für die Nationalparks der Sanga-Region in Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik und der Republik Kongo zuständig ist, gibt sich allerdings größte Mühe, die Lokalbevölkerung einzubinden und für Verluste zu entschädigen, glaubt man ihrem Geschäftsführer Théophile Sonnou. Er hält die Berichte über gewalttätiges Vorgehen von Wildhütern für übertrieben.
Nous sommes sur le terrain presque tout le temps.
Wir sind fast ständig vor Ort. Wenn die Bevölkerung den Bus mit unserem Logo sieht, dann kommen sie angerannt. Wenn tatsächlich solche Gewalttaten passieren würden, dann würden sie doch nicht zu uns kommen, sondern fliehen. Natürlich sind menschliche Werke nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es Misshandlungen auf dieser Ebene gibt. Manche stecken mit den Wilderern unter einer Decke. Wenn wir jemanden mit einer Kalaschnikow sehen, dann müssen wir ihn festnehmen und verhören. Aber der Ethikcode, der zur Bibel der Wildhüter geworden ist, sagt klar, wir nehmen die Leute fest, aber wir foltern niemanden.
Man wirke auch auf das Ministerium für Wald und Fauna ein, um mehr lokale Wildhüter zu rekrutieren, sagt Sonnou. Denn die Stiftung kümmert sich zwar um die Infrastruktur des Parks und erhält dafür Geld unter anderem von der Deutschen Entwicklungsbank KfW. Die Parkhüter aber sind vom kamerunischen Ministerium ausgewählt, erklärt Henrize Stöbesand von einer Forschergruppe der Humboldt-Universität, die Anfang Juni eine Studie zum Lobeke-Nationalpark vorgelegt hat.
Vor Ort gibt es keine lokalen Kräfte, die Wildhüter sind. Das hat auch seine Gründe. Unter anderem möchte man da Korruption vermeiden, ne, dass gejagt wird, obwohl es nicht erlaubt ist. Und es liegt eben vor allem an dem nationalen Gesetz Kameruns, dass Wildhüter eben national in Yaoundé rekrutiert werden. Und da kann man auch als WWF gar nicht so viel Einfluss ausüben, dass sich das ändert.
Überhaupt ist der WWF nicht unbedingt so entscheidungsbefugt, wie es in manchen Berichten klingt. Was auch daran liegt, dass seine Rolle in jedem Land anders ist. In Kamerun gibt die Tierschutzorganisation die von der FTNS-Stiftung erhaltenen Gelder an das Ministerium für Wald und Fauna weiter und teilt sich mit diesem das Parkmanagement. Vor Ort werden die beiden allerdings oft verwechselt, wie die Forschergruppe von der Humboldt-Universität festgestellt hat. Die Studierenden vom Seminar für ländliche Entwicklung konnten und wollten bei ihrer Forschung die Gewaltvorwürfe gegen den WWF nicht bestätigen oder entkräften. Ihnen ging es vielmehr darum, grundsätzlich zu klären, wie sich das Verhältnis zwischen Lokalbevölkerung und Wildhütern gestalte, erklärt Yannick Kiewit.
Also der Jetztzustand ist, dass das Verhältnis von Misstrauen und teilweise auch Angst geprägt ist, auf beiden Seiten eigentlich.
Und dabei ist der Konflikt zwischen Wildhütern und Lokalbevölkerung nur einer von mehreren, den die Forscher vor Ort ausgemacht haben. Für sie ist klar, dass die Regierung Kameruns in diesem abgelegenen Landesteil stärker präsent sein und die Lokalbevölkerung besser versorgen und einbinden muss. Aber auch die Geldgeber des Nationalparks, nicht nur in Deutschland, müssen darauf dringen, dass der Naturschutz nicht auf Kosten der Menschenrechte geht.
Anne-Françoise Weber hat für uns in Kamerun recherchiert. Man nehme hunderttausende Liter Süßwasser, mische ein wenig Blei und Quecksilber unter, würze das Ganze mit Klärschlamm und Müll. Fertig ist eine Kloake, unter der viele Peruaner und Bolivianer leiden, die am Ufer des in der Höhe der Anden gelegenen Titicacasees leben. Doch die Menschen wehren sich, Jenny Barke berichtet.
Maruja in Quillya ist nicht zu bremsen. Nicht vom dichten Schilf, das sie noch vom Ufer des Titicacasees trennt. Ohne zu zögern, bahnt sie sich ihren Weg durch das trockene, hüfthohe Gras.
Hier werden wir gleich ganz viele tote Vögel sehen und Fische. Wenn wir gleich mit dem Boot fahren, sehen wir, dass hier alles in den Fluss Coata kommt.
An ihren zwei geflochtenen, schwarzen Zöpfen baumeln braune Wollquasten, die im Takt ihrer resoluten Schritte wippen. Mit der rechten Hand rafft sie ihren fülligen grünen Rock. Mit der linken hält sie eine große Plastiktüte. Dort sollen die Kadaver rein. Von vom Aussterben bedrohten Riesenfröschen, die nur im Titicacasee leben. Und von toten Vögeln.
An einem Tag haben wir in einer Stunde 500 tote Vögel gefunden. Die Regierung sagt, wir töten die Vögel selbst.
Der Plan der Umweltaktivistin? 130 tote Tiere sammeln und mit diesen dann in Perus Hauptstadt Lima fahren. Sie will sie vor den Kongress legen, versehen mit den Namen der 130 Kongressmitglieder. Wenn die nicht zur Verschmutzung kommen, muss die Verschmutzung zu ihnen, so ihre Devise. Am Ufer angekommen, trifft sie auf Gui Barreras. Er steuert das Boot, mit dem Maruja zu einer Insel gelangen möchte. Kopfschüttelnd sucht Gui das grünliche, ölige Wasser ab. Früher war es glasklar und blau. Das Boot passiert Fetzen von Plastik, Flaschen, ein totes Rind. Bis vor 3 Jahren war Gui Fischer.
Hier gab es Fische und Vögel. Ich habe früher als Fischer an dem See gearbeitet. Jetzt geht das nicht mehr. Es ist kein Leben mehr. Ich arbeite jetzt an Land. Aber auch das Wasser können wir nicht mehr trinken. Es macht unsere Tiere krank, unsere Rinder. Uns macht es krank. Mir schmerzt der Magen.
Der See riecht süßlich. Über 1 Million Menschen leben in der Region. Ihre Abwässer gelangen ungefiltert in den Fluss Coata, der den See speist. Maruja drückt ihren bunt bestickten Trachtenhut fester auf den Kopf und fischt mit dem Ruder eine Windel aus dem Wasser.
Sie glauben, der See ist der Mülleimer der Region. Sie wissen gar nicht, was sie der Natur antun.
Kläranlagen gibt es nicht. Neben Exkrementen gelangen auch Chemikalien aus Krankenhäusern ins Wasser. Hinzu kommen Schwermetalle aus nahegelegenen, teils illegal betriebenen Goldminen. Davon sterben nicht nur die Tiere, sagt Maruja.
Die Kinder fühlen sich schlecht, bekommen Durchfall. Den nächsten Tag sterben sie. Hier sind so viele Kinder gestorben. Auf dem Friedhof kann man das sehen. Wir haben einen Friedhof voller Kinder. Deshalb mache ich weiter.
Die nationale Wasserbehörde ANA prüft das Wasser hier regelmäßig. Quecksilber, Arsen, Blei, Minenabfälle. Dazu kommen Krankheitserreger wie E. coli-Bakterien und Parasiten. Einen Zusammenhang mit erkrankten oder gar gestorbenen Tieren und Menschen lasse sich dennoch nicht erkennen, sagt Jorge Calisaya von der Regionalregierung der Stadt Puno.
Die innere Bucht ist verschmutzt, das stimmt. Aber deshalb dürfen wir die Bevölkerung doch auch nicht unnötig in Panik versetzen. Und ja, es gibt verschiedene Krankheiten, aber das muss nicht an der Verschmutzung liegen. Dazu gibt es keine Hinweise. Den Zusammenhang müsste man erforschen, aber diese Studien gibt es nicht.
Guis Boot liegt an. Kaum hat Maruja einen Fuß auf Land gesetzt, schon sieht sie tote Vögel.
Schau, hier ist noch einer. Und noch einer.
130 tote Vögel für 130 in Marujas Augen ignorante Kongressmitglieder zu sammeln, das fällt der Umweltaktivistin auch heute nicht schwer. Nur die vom Aussterben bedrohten Riesenfrösche entdeckt sie nicht.
Es scheint so, als würde es jetzt schon keine Frösche mehr geben.
Nach Angaben von Perus Regierung sollen 2022 10 Kläranlagen in der Region einsatzbereit sein. Der Limnologe René Alfaro erforscht den Titicacasee seit 30 Jahren. Er glaubt nicht an die Versprechen der Zentralregierung in Lima.
Es geht nicht nur darum, die zu bauen, sondern auch im laufenden Betrieb zu bezahlen. Wer bezahlt am Ende die Kosten für die funktionierenden Kläranlagen? Die Bevölkerung. Das wird nicht gehen in einer Region extremer Armut. Das akzeptiert hier keiner.
Der See ist 280 Meter tief. Doch sein Wasserpegel geht dramatisch zurück. In der Bucht von Puno, Marujas Heimat, allein in den vergangenen 10 Jahren 5 Meter, sagt der Limnologe Alfaro. Deshalb müsse trotzdem dringend gehandelt werden. Sonst, so schätzt er, gibt es den Titicacasee in 50 Jahren nicht mehr. Maruja will nicht mehr warten. Mit 130 toten Vögeln macht sie sich auf den Weg nach Lima. Und scheitert bereits nach 3 Kilometern auf einer kleinen, staubigen Straße auf der Hochebene. Ihr Bus kommt nicht weiter, weil Bauern die Straße mit großen Steinen blockieren. Sie streiken gegen die Verschmutzung ihres Titicaca. Die Zentralregierung in Lima bekommt von diesem Protest nichts mit.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
In Berlin sollen die Mieten 5 Jahre lang gedeckelt bleiben. Der Senat will damit dem Preisanstieg einen Riegel vorschieben. Im Rest Deutschlands gilt das nicht, doch willkürlich erhöhen dürfen Vermieter die Mieten auch anderswo nicht. Welche Regeln gelten, hat Axel Schröder für den Verbrauchertipp unter anderem in Hamburg in Erfahrung gebracht.
Nach Lust und Laune kann ein Wohnungseigentümer die Miete nicht erhöhen. Das verbieten Verordnungen und Gesetze. Eine der Maßgaben, an die sich Vermieter halten müssen, ist die bundesweit gültige sogenannte Kappungsgrenze von 20%. In Hamburg, erklärt Sigmund Schüchler vom Mieterverein zu Hamburg, wurde diese Kappungsgrenze vor einem Jahr auf die maximal zulässigen 15% gesenkt.
Das bedeutet, im Gegensatz zum Bundesgebiet dürfen hier Mieten innerhalb von 3 Jahren um bis zu 15% erhöht werden. Bundesweit ist das 20%, wenn damit die ortsübliche Miete nicht überschritten wird. Das bedeutet, hier existiert eine gewisse Deckelung, um sicherzustellen, dass die Mieten nicht so schnell nach oben schießen.
Daneben, so Sigmund Schüchler, soll auch die Mietpreisbremse den Anstieg der monatlichen Kosten für das Wohnen dämpfen.
Die Mietpreisbremse erlaubt eine Anhebung der Mieten um bis zu 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Also ganz einfach, wenn der Mietenspiegel sagt, ortsüblich sind 8 Euro, darf der Vermieter bei Neuvermietung die Miete auf 8,80 Euro, also 10% erhöhen.
Von der Mietpreisbremse ausgenommen sind allerdings Neubauwohnungen, die zum ersten Mal vermietet werden. Erhöht werden darf die Miete auch bei einer Modernisierung der Wohnung. Werden also ein neues Badezimmer, eine neue Heizung oder besonders gut gedämmte Fenster eingebaut, darf der Vermieter die Miete um bis zu 20% hochsetzen. Für diesen sogenannten Modernisierungszuschlag gilt allerdings noch eine weitere Regelung, erklärt Thorsten Flom vom Hamburger Grundeigentümerverband.
Das heißt, da kann die Miete unabhängig von Mietenspiegel und Kappungsgrenze erhöht werden, aber eben auch nur um maximal 3 Euro pro Quadratmeter.
Generell kann eine Modernisierung also zu einer Mieterhöhung von 20% führen, maximal aber zu einem Anstieg um 3 Euro pro Quadratmeter. Indirekt können Mieterhöhungen auch durch sogenannte soziale Erhaltungsverordnungen in einzelnen Quartieren begrenzt werden. Die Verordnungen verbieten es dem Vermieter, besonders aufwendige und teure Modernisierungen vorzunehmen, also zum Beispiel den Einbau eines zusätzlichen Badezimmers oder die Vergrößerung des Balkons. Sigmund Schüchler vom Mieterverein zu Hamburg weist auf weitere Probleme hin, die bei Mieterhöhungen nach vermeintlichen Modernisierungen auftreten können.
Manche Vermieter streichen einfach die Wohnung und behaupten gegenüber den Mietern, dass die Wohnung umfangreich modernisiert worden ist. Und das Problem besteht darin, Mieter müssen nachweisen, dass das nicht der Fall ist. Und das ist sehr kompliziert, sehr schwer, sodass sehr viele Mieter das nicht machen, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, wenn man eine Wohnung gefunden hat, ist man froh, dass man drin ist und möchte das Mietverhältnis nicht gefährden.
Neue Instrumente für die Begrenzung der Mieten könnte eine Bundesratsinitiative des Hamburger Senats schaffen, so Schüchler. Die rot-grüne Landesregierung möchte es möglich machen, die Kappungsgrenze auch auf unter 15% abzusenken. Gleichzeitig soll § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzbuchs verschärft werden, damit überhöhte Mieten auch rückwirkend zurückgefordert werden können und Vermieter im Ernstfall auch Bußgelder zahlen müssen.
Und den Verbrauchertipp von Axel Schröder finden Sie auch auf deutschlandfunk.de. Der EU-Gipfel, der heute in Brüssel beginnt, könnte erstmals das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 festschreiben. So steht es wohl im Entwurf der Gipfelerklärung. Mehr ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.